Ihr lieben Menomios, bevor gleich der Podcast startet, darf ich euch sagen, er startet auch etwas anderes, nämlich die Menolounge, dein Wohlfühldate für glückliche Wechseljahre geht wieder los. Wir treffen uns diesmal in Linz am 21. Oktober um 18.30 Uhr. Thema wird sein dein Beckenboden und mein Gast ist die Gynäkologin Dr. Gudrun Brunmeier-Petkin, die natürlich auch für Allfälliges zur Verfügung steht. Ich freue mich voll, wenn wir uns kennenlernen, wenn wir uns austauschen, wenn ihr Menomios euch untereinander austauscht und wir einfach einen netten, lustigen Abend gemeinsam haben. Mehr Infos auf menolounge.eventbrite.at und natürlich in den Shownotes. Gleich checken und Tickets sichern. Ich freue mich auf euch.
Ja, lecker mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Menomio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein.
Mit Kathi Kleff. Willkommen zum Wechselwirkung-Plausch. Heute sprechen wir wieder ganz offen und entspannt über die persönlichen Erfahrungen mit den Wechseljahren und wie sie unser Leben beeinflusst haben. Von Herausforderungen bis hin zu positiven Veränderungen. Und ja, ihr hört schon, meine Stimme klingt heute anders als sonst. Dennoch nehme ich heute auf mit einer sehr, sehr wunderbaren Frau und da ist der Terminkalender voll. Ich habe nämlich heute die wunderbare Kathi Kleff zu Gast, die vielen deutschen Zuhörerinnen bestimmt ein Begriff ist und die sie bestimmt schon mal gehört haben, entweder im Radio oder für alle in ihrem Podcast Get Happy. Kathi Kleff ist Journalistin, ist seit vielen Jahren eine der bekanntesten Stimmen bei Antenne Bayern, Podcasterin eben von Get Happy und traumasensible Coachin. Was mir an der Kathi sehr, sehr taugt, sie bringt Leichtigkeit und Tiefgang zusammen. Sie spricht über Glück, Bewusstsein und alles, was das Leben ja lebendig macht. Ich freue mich wirklich riesig, mit ihr heute über die Wechseljahre zu sprechen, eben ganz offen und ehrlich und mit der Portion Humor, die ihr genauso wichtig ist wie mir. Liebe Kathi, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war ein sehr schönes Intro. Dankeschön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich ja, weil ich bin ja von einer Menomio-Hörerin auf dich aufmerksam gemacht worden und habe mir dann gedacht, okay, warum habe ich das nicht schon viel früher entdeckt, einen wunderbaren Podcast mit ganz vielen tollen Gästen. Wir werden das ein oder andere Mal sicher noch drüber reden. Jetzt schon mal eine Empfehlung und in den Shownotes sieht man dann auch, wie man zu dir kommt.
Danke.
Kathi, bevor wir so richtig losstarten, geht's bei mir mit dem Wechselwirkung Steckbrief los. Das heißt, Ich beginne, du redest weiter, bitte. Dein Alter?
Ich werde im November 52.
Deine Lebenssituation?
Alleinstehend.
Dein Beruf?
Gar nicht so in Kürze zu beantworten. Ich bin Podcasterin, Autorin, Moderatorin, Sprecherin, Sängerin. Ich glaube, es trifft sich alles in der Stimme und in der Kreativität.
Deine Berufung?
Dem Kollektiv zu dienen und meinen Teil dazu beizutragen, dass in der Welt mehr Bewusstsein etabliert wird.
Dein Wechselstatus?
Ich bin mittendrin in der Menopause.
Diese drei Worte beschreiben mich ganz gut.
Neugierig, resilient, zugewandt.
Diese drei Worte beschreiben meine Wechseljahre ganz gut.
Entspannt, erhellend, befreiend.
Damit fordern mich meine Wechseljahre heraus?
Momentan tatsächlich, seitdem ich bioidentisch hormonell eingestellt werde, gar nicht mehr.
Und damit bereichern mich meine Wechseljahre?
Totale Freiheit. Totale Freiheit und ein immer größeres Gefühl von, ich bin okay, du bist okay. Whatever.
Ich habe es eben schon gesagt, eine Menomio-Hörerin hat uns zwei zusammengebracht und wenn ich dir so zuhöre oder auch wie ich über dich recherchiert habe, wir haben scheinbar einiges gemeinsam. Wir sind beide Journalistinnen, wir kommen beide vom Radio, also du bist beim Radio, ich war nicht so lang wie du beim Radio. Wir haben beide einen eigenen Podcast mit einem Herzensthema.
Absolut.
Erzähl mal ganz kurz, wie ist denn eigentlich zu Get Happy gekommen?
Das ist eine wirklich total, wieder mal so eine magische Geschichte, wie das Leben einem manchmal so Gelegenheiten hinschmeißt und dann muss man sie halt auch, man muss sie nicht ergreifen, aber manchmal ist es dann ganz interessant und dann ergreift man sie. Und die Idee zu Get Happy ist nicht von mir, sondern die entstand im Mai 2020, 2 Monate nach dem ersten Lockdown in dieser unsäglichen pandemischen Zeit, wo ich im Sender war und mein damaliger Geschäftsführer an mir vorbei marschierte und eigentlich schon vorüber war und sich dann nochmal umdrehte und zu mir zurückkam an den Schreibtisch und sagte, Frau Kleff, ich will, dass Sie einen Podcast machen. Und dann habe ich gesagt, Herr Kovac, das mache ich. Ich schreibe Ihnen ein Konzept. Und dann habe ich ein Konzept geschrieben und am 14. Oktober 2020 ging Get Happy, damals noch unter einem anderen Titel, an den Start. Und dann erstmal eine Zeit lang im 2-Wochen-Rhythmus und dann bin ich irgendwann auf wöchentlich gegangen und das kann ich auch mittlerweile, oder das kann ich nach wie vor ganz gut erfüllen.
Wir haben ja gerade vorher gesprochen, Get Happy ist ja mittlerweile auch dein eigenes Baby und ich finde das so spannend, weil du in deinem Podcast immer wieder auch erzählst, dass du dir Menschen eben einlädst, die dich interessieren, die dich vielleicht bereichern, weiterbringen könnten. Bei mir ist es ähnlich, also jetzt mit diesem Wechselwirkung-Plausch-Format, wie in dem wir jetzt gerade sind, mache ich mir das ja auch auf in dem anderen Format, wo ich mit Expertinnen und Experten eben zum Thema Wechseljahre spreche, ist mir ganz wichtig, diese Wissensvermittlung. Und ich habe das so schön gefunden, wie du jetzt gesagt hast, deine Berufung liegt vielleicht darin, Bewusstsein zu schaffen. Das finde ich so wahnsinnig ergreifend oft. Du wirst auch viele Zuschriften bekommen, wenn dir wildfremde Menschen schreiben, danke, dass du das ansprichst, dass du darüber sprichst, dass du das in diese Worte fassen kannst, wie ich es vielleicht nicht kann. Kannst du vielleicht an 1, 2, 3 Interviews, Episoden von dir erinnern, wo du dir selber gedacht hast, okay, wow, das war jetzt mindblowing?
Ehrlich gesagt, bei fast jeder oder nicht bei fast jeder, sondern ich nehme eigentlich aus jeder meiner Folgen etwas für mich und meinen Weg und für meine Heilung und für mein Wachstum und meine Entwicklung mit. Also ich habe das öfter schon gesagt, ich mache den Podcast ehrlich gesagt nur für mich. Also so aus meinem Herzen und meiner Freude heraus und ich freue mich einfach wahnsinnig, dass mittlerweile so viele 1000 Menschen jeden Monat daran partizipieren. Aber ich mache den Podcast nicht, um etwas zu erreichen, sondern die Menschen, mit denen ich spreche, sind Menschen, die mich total faszinieren oder inspirieren oder die ein Thema mitbringen, was in meinem Leben auch jetzt gerade aktuell ist. Also daran kann man immer ganz gut bemessen, wo ich gerade so in meinem Leben stehe, wer so meine Gäste sind. Also wenn ich eine Reihe über Narzissmus mache, dann hat das sicher Gründe. So ein kleiner Hinweis. Insofern nehme ich aus jeder Folge was mit und der Podcast beziehungsweise die Menschen, mit denen ich in den letzten 5 Jahren mich austauschen durfte, haben einen wesentlichen Anteil auch an meiner persönlichen Entwicklung gehabt. Unbedingt. Also insofern gibt's gar nicht 3 oder 4 Episoden, sondern in jeder lerne ich was. Gerade jetzt zum Beispiel aktuell im Jahr 2025, wo ich mit einer Hormonexpertin über bioidentische Hormone gesprochen hatte. Und warum auch immer, ich hatte mich bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie gegen eine hormonelle Unterstützung gewehrt. Das lag aber daran, weil ich einfach überhaupt gar nichts wusste. Und dann hatte ich einen Vortrag von ihr gehört und dann habe ich sie angesprochen danach und habe gesagt, möchtest du zu mir in den Podcast kommen? Die hatte noch nie ein Interview gegeben in ihrem ganzen Leben. Aber ich fand die so super und die hat es einfach so gut griffig erklärt und das war für mich absolut ein totaler Gamechanger so und das möchte ich dann gerne mit allen teilen und was dann die Menschen draus machen, das ist ja dann nicht in meiner Verantwortung. Also es ist ja völlig in Ordnung, wenn sich danach trotzdem jemand entscheidet, keine Hormone zu nehmen. Ich spreche ja keine Empfehlung aus.
Genau, das tue ich auch nicht. Ich möchte einfach nur Optionen mitgeben.
Genau, ganz genau.
Du hast mit der Nancy Bollmerk gesprochen. Genau. Ja, genau. Wo ich mir gedacht habe, da muss ich dich fragen, ob ich mir die vielleicht auch einmal ausborgen darf. Es war ganz, 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 ganz wunderbar. Und genau wie du sagst, es geht ja darum, dass man sich informiert. So wie du sagst, du warst dem Thema bioidentische Hormone einfach skeptisch eingestellt und sich dann zu informieren und dann abzuwägen, okay, könnte vielleicht doch etwas für mich sein. Deshalb gibt's Menomio, um diese ganz vielen Themen, Facetten der Wechseljahre, die da ja wirklich eine große Palette ist, aufzuzeigen. Und ich habe eben auch diese Folge mit der Nancy gehört, die ist eben Expertin für humanidentische physiologische Hormone. Und da hast du gesagt, dass du ganz lang gedacht hast, naja, Ich bin da nicht drinnen, was jetzt die Wechseljahre betrifft. Aber dann haben dich Ereignisse, nämlich der Tod deiner Mama und eines sehr engen Freundes, so aus der Bahn geworfen, dass du dann nochmal ins Grübelglauben gekommen bist. Ist da jetzt mehr wie nur, unter fetten Anführungszeichen, diese Schicksalsschläge, weil ich so gar nicht mehr in die Spur komme? Wie war das bei dir, Kathi?
Also ich habe, glaube ich, die Symptome vor allem überhaupt nicht erkannt. Also ich hatte einfach eine Menge Symptome. Ich wusste aber nicht, dass das ganz typische Symptome der Wechseljahre sind.
Zum Beispiel?
Ich hatte wahnsinnige Muskel- und Gelenkschmerzen. Ich hatte auch Hitzewallungen, die ich auch nicht, also das hatte ich natürlich schon gehört, aber ich habe sie nicht in den Zusammenhang gestellt mit Wechseljahren. Das finde ich immer noch ziemlich abgefahren. Sondern ich habe wirklich gedacht, boah, ist ja warm bei mir im Schlafzimmer. Naja, ich schlafe ja auch unterm Dach, ne? Das heizt sich ja ganz schön auf. So über, und zwar über Monate, ne? Vielleicht sogar länger, ich weiß es gar nicht mehr. Also Gelenk- und Muskelschmerzen und Hitzewallung, das waren die beiden großen Sachen. Und sicherlich auch so ein bisschen Struggle, immer wieder mit Stoffwechsel und eigentlich normal gegessen, aber das Gewicht sehr schwer zu kontrollieren. Und das war für mich auch schwer zu enttarnen, weil ich mein Leben lang immer wieder mit Essstörungen zu tun hatte und diese Verknüpfungen, mit denen man dann ausgesetzt ist, weil sie nun mal da sind in unserem Gehirn, das ja war für mich schwer differenziert zu betrachten. Und was die beiden Todesfälle anging, da stand es gar nicht so groß im Zusammenhang. Ich habe nur danach, weil ich mich mit dem Nervensystem mittlerweile ganz gut auskenne und natürlich wusste, was das alles so mit meinem Nervensystem gemacht hat und wie erschüttert ich war, habe ich danach dann nochmal einen Hormoncheck machen lassen. Und ich hatte im November schon mal einen machen lassen, also vor einem Dreivierteljahr zuvor. Und da war so Östrogen und so eigentlich noch echt gut. Und dann war Östrogen plötzlich komplett im Keller. Und zeitgleich dazu habe ich eben den Vortrag von der Nancy gesehen und dann war für mich klar, ich probiere das jetzt einfach aus. Und ich frage mal meinen Körper und schau mal rein und ich kann es ja wieder lassen. So. Und ich habe dann erst realisiert, dass ich kannte mich auch mit bioidentischen Hormonen gar nicht aus, sondern bei mir war Hormone gleich Pille. Und Pille wusste ich, das will ich nicht nochmal nehmen. So, da wusste ich jetzt mittlerweile doch zu viel drüber. Und dann ehrlich gesagt war es eine Sache von 2 Wochen. Und dann war das mit den Hitzewallungen mal komplett vorbei. Muskelgelenkschmerzen hat ein bisschen länger gedauert. Aber ich bin hier teilweise nachts, wenn ich aufs Klo gegangen bin, bin ich wie eine alte Frau die Treppe runter. Ich musste mich rechts und links festhalten, weil ich so Schmerzen hatte in Beinen, Knien, Hüfte und so. Und das ist komplett weg. Komplett.
Mega. Zum Thema Hormonstatus, was ich gelernt habe in den über 90 Episoden mittlerweile von Menomeo, das ist immer nur eine Momentaufnahme. Und ich glaube, dass sich da vielleicht auch sowieso viele Ärzte und Ärztinnen und vielleicht auch viele Frauen zu sehr darauf versteifen. Also was ich sagen will, wenn der Hormonstatus sagt, alles im grünen Bereich, aber ich schwitze und ich habe Gelenkschmerzen und so weiter, dann stimmt trotzdem was nicht. Ja, dann hatte ich vielleicht einen guten Tag, wo ich meinen Speichel oder meinen Bluttest gemacht habe. Dennoch, mein Körper ist nicht in Balance. Und drum gefällt mir das, wenn du sagst, einfach in den Körper mal reinhören oder zu sagen, okay, ich probiere es jetzt einfach, weil blöder oder wie auch immer kann es nicht mehr werden. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, eben Bescheid zu wissen, was bedeutet denn bioidente Hormone. Viele Frauen, glaube ich nämlich auch, dass die glauben, bioident, das ist also fast ein bisschen schickes Marketing-Gag-Word, nein, das sind jetzt keine natürlichen Pflanzen, es sind keine rein synthetische Hormone, dennoch ist da das Labor genauso dabei und es ist jetzt nicht der grüne Klee.
Also, ja, genau.
Und das ist so wichtig. Und auch, dass sich dann jede Frau für sich entscheidet, welchen Weg sie wählt. Weil das geht immer nur jede Frau für sich auch etwas an. Also
unbedingt. Und ich finde, das ist auch eine Qualität dieses Zeitalters, in das ich jetzt so eintrete mit Anfang 50, dass ich, weißt du, ich war mein Leben lang so getrennt von meinem Körper. Ich habe die Sprache meines Körpers nicht verstanden. Ich habe ihn immer nur bekämpft. Ich habe ihn darauf reduziert, wie er aussehen soll und habe auf ihn eingeprügelt, weil er immer nicht so war, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Und heute habe ich so ein gutes Verhältnis und so eine gute Beziehung zu meinem Körper, dass ich so bei, jetzt nicht nur, wenn es um Hormone geht, sondern bei ganz, ganz vielen Dingen, diese Körperintelligenz, die ja unumstritten ist, auch in der Wissenschaft, unsere Spezies hätte ja gar nicht überlebt bis heute, wenn wir die nicht hätten, dass ich diese Körperintelligenz sehr gut wahrnehmen und auch nutzen kann und auf sie vertraue. Also ich habe zum Beispiel auch im Zuge dieser ganzen hormonellen Versorgung dann ein Präparat bekommen, das waren Zäpfchen. Und ich bekomme die Packung und denke, nee. Einfach, also das war das einzige Präparat, wo ich ohne irgendwas darüber zu wissen, ohne irgendwas gelesen zu haben, so einfach so, nee, ich glaube das nicht. Und ich stelle das da nicht in Frage, sondern ich spreche aber nur für mich, ne? Nochmal, ich gebe hier keine Empfehlungen. Und das habe ich jetzt nicht genommen, so, weil irgendwie mein Körper mir sagt, nee, das brauchst du nicht oder das lieber nicht. So, und da vertraue ich drauf.
Ja, aber wie großartig. Erstens diese Verbundenheit zum Körper. Und auch da haben wir viel gemeinsam, liebe Kathi. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben sicher schon 3 Danielas ab und zu genommen. Bin jetzt in dieser Phase, wo ich mir denke, unfassbar, du großartiger Körper, was du alles mitmachst. Und jetzt bist du wieder bereit, weil ich so bereit bin, weil ich halt check, es geht nicht ums Bekämpfen, es geht ums Miteinander. Ich möchte nicht abnehmen, um schön zu sein oder irgendjemanden oder irgendeinem Schema zu entsprechen, sondern weil ich es endlich kapiert habe, dass es ganz wichtig ist, dass man Muskeln hat, damit man ja einfach fit und gesund und klar im Kopf und so viel mehr braucht. Ja. Und diese Reise beginnt gerade erst bei mir. Da hattest du ja auch eine ganz spannende Gesprächspartnerin zum Thema intuitives Essen gehabt.
Die Julia.
Genau. Ich gebe zu, auch die habe ich schon angeschrieben.
Super, ist doch wunderbar. Wir sollten uns vernetzen, das ist doch großartig.
Ja, genau. Und ich finde das auch so toll, weil ich empfinde es schon so. Also ich habe vor 3 Jahren mit Menomio begonnen. Irgendwo so ahnend, naja, die Wechseljahre, da muss ein bisschen mehr dahinter sein, als wie, da gibt es auf einmal keine Regelblutung mehr. Welche Büchse der Pandora ich öffne, habe ich nicht gewusst. Und auch diese Reise, die ich damit mache, also seit den Wechseljahren, seit ich wissend in den Wechseljahren bin und ich bin noch total perimenopausal mit 50, öffnen sich da ganz andere Welten, also auch Meditation, wo auch du, glaube ich, sehr weit im Game drinnen bist, das Thema Nervensystem, lauter so spannende Dinge, wo man versteht, wie man ja sich selbst auch sehr gut regulieren kann und für sich selbst dann eben auch herausfinden, um vielleicht wieder auf das bioidente Hormone zu kommen, weil das alleine ist ja nie der Weisheit letzter Schluss. Also es reicht ja nicht nur irgendwie was zu schmieren, sage ich jetzt einmal ganz lapidar, und dann wird alles wieder gut. Also die Wechseljahre sind schon so eine sehr vehemente, glaube ich, dennoch sehr freundliche Einladung. Hello, ich glaube, es ist Zeit hinzusehen. Wie empfindest du das?
Ja, absolut. Also gehe ich total mit. Und interessanterweise beobachte ich auch bei vielen Frauen, dass das ganz intrinsisch aus ihnen heraus passiert. Mhm. Also dass sie plötzlich sagen, nicht meine Frauenärztin hat gesagt, ich soll, sondern sie kommen aus sich heraus und fangen mal an, die Ernährung näher zu beleuchten, auf entzündungsfördernde Lebensmittel oder irgendwas, was zu stark industriell verarbeitet ist, und beschäftigen sich mal mit Gluten und mit Weizen und mit Zucker und dem ganzen Wahnsinn. Oder sagen sie, kümmern sich jetzt mehr um ihre Muskulatur, weil, wie du sagst, weil das einfach so enorm wichtig ist. Wir sind eben Körper, Geist und Seele, und der Körper ist so wahnsinnig genial in seiner ganzen Funktionalität. Also, und das sage ich durchweg liebevoll, ein absoluter Supercomputer. Kein Mensch der Welt wird jemals so einen Supercomputer entwickeln, wie unser Körper ist. Und wir muten ihm doch einiges zu. Und ich finde, dass jetzt diese Zeit, Anfang 50, so eine Zeit ist, wo man sich mal sehr liebevoll hinwenden darf, ohne sich jetzt nur noch ein Leben aus Verboten zu kreieren, sondern wirklich aus, nee, ich mache das gerne. Ich trinke ewig keinen Alkohol mehr. So, es passiert mir immer mal wieder, dass ich mir dann so aus einer Laune heraus, ach ja, dann trinke ich mal ein Glas Wein mit, nach dem zweiten Schluck war es das. Also ich vertrag's überhaupt nicht mehr.
Ich habe es noch nie vertragen, genau, und in den Wechseljahren noch einmal viel weniger. Also ich kann es, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie oft ich Alkohol trinke im Jahr.
Ich auch.
Und da ist auch oft so spannend, und es soll bitte wirklich jeder machen, was er will. Ja.
Bitte, ja.
Aber wenn dann oft über die Risiken der bioidenten Hormonersatztherapie gesprochen wird, und wo es aber natürlich auch ganz viel aus der Wissenschaft und so weiter gibt, dass ein Glas Rotwein oder ein Glas Alkohol ja auch nicht spurlos an einem vorübergeht, sagen wir es mal so.
Es ist ein Nervengift, ne? Es ist nur einfach eine gesellschaftlich oder die gesellschaftlich anerkannteste Droge, die es gibt.
Es ist total romantisiert,
ja.
Oder?
Ja,
also
total.
Auch jetzt gerade, wie gesagt, ich habe eine Teenager-Tochter und ich bin gerade vor in diesem The Summer I Turned Pretty-Ding drinnen. Wo mir jetzt auffällt, in der letzten Staffel, wo die Belly, die da eben Entscheidungen treffen muss, für welchen Mann sie sich jetzt entscheidet, fragt sie das Glas Wein. Wo ich mir denke, oh mein Gott, also weil ich halt auch ein bisschen drauf sensibilisiert bin, ja, wo ich mir echt denke, okay, vielleicht soll sie einfach nur mehr mit ihren Freundinnen reden oder sie ganz einen anderen suchen, was sie jetzt, glaube ich, eh tut, ohne irgendjemanden spoilern zu wollen.
Aber die Serie begegnet, ich habe sie nämlich noch nicht gesehen, aber du bist jetzt die zweite Person diese Woche, die mir davon erzählt. Vielleicht sollte ich doch mal reinschauen.
Aber es ist herrlich, also das snackt sich einfach weg. Ich habe meine Tochter eben, weil sie dann irgendwann einmal immer mit Tränen oder total aufgeregt, Mama, und ich habe mir gedacht, was ist da los? Dann hat sie mir gesagt, ich muss jetzt schnell zwei Staffeln nachschauen, damit wir on the same level sind. Beim Bügeln habe ich damit angefangen, dann bin ich schon gesessen, auch ohne zu bügeln. Es ist total nett.
Und ja, genau.
Kathi, in deinem Podcast Get Happy beschäftigst du dich eben, wie der Name schon sagt, viel mit Glück, aber auch Zufriedenheit. Du erzählst doch immer wieder mal, dass du in deiner Vergangenheit ja oft nicht so viel Anlass zum Happy sein gehabt hast. Was bedeutet denn Glück für dich?
Also Glück ist für mich Zufriedenheit. Zufrieden zu sein ist für mich ein tiefes, tiefes Gefühl von Glück. Und ich habe mich mittlerweile, und dafür gehe ich auch in meiner Arbeit los, verabschiedet von diesem verrückten Anspruch in uns Menschen, dass wir glauben, immer glücklich sein zu müssen. Niemand ist immer glücklich, weil das Leben nun mal passiert und weil das Leben nicht leicht ist und weil es immer wieder Phasen gibt, wo es uns einfach rechts und links um die Ohren fliegt. Aber so eine solide Basis aus Zufriedenheit, das finde ich schon ein großes Lebensglück. Also morgens aufzustehen und zu wissen, ist doch eigentlich alles ganz schön okay, so wie es ist. So, und sich dessen auch bewusst zu sein. Und dafür muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar und wäre mittlerweile auch meine Definition von Erfolg. Also ein zufriedenes Leben zu haben, ist, das finde ich ein wunderbares, hehres Ziel.
Wie schafft man das? Jetzt hast du gesagt, du bist dankbar. Also ich glaube auch Dankbarkeit ist das so ein riesengroßes Schlagwort.
Ach, wenn es so einfach wäre, nur Dankbarkeitsjournal zu schreiben.
Genau.
Ich glaube, dass der Weg ist, herauszufinden, warum wir unzufrieden sind. Und ich gehöre einfach zu den Menschen, die nicht mit sich, also ich diskutiere da gerne, aber ich bin von meiner Erfahrung und Überzeugung an der Stelle nicht abzubringen. Niemand von uns, besonders nicht in dieser westlichen Welt, auf die will ich es mal beschränken, weil für die anderen kann ich es gar nicht sagen. Niemand von uns hier in der westlichen Gesellschaft kommt drumherum, sich eines Tages den Themen seiner Kindheit zu stellen. Punkt. Niemand. Und alle Parameter, die uns die Gegenwart schwer machen, ob es ist, dass ich mich für einen Arbeitgeber zugrunde richte oder dass ich von einer toxischen Beziehung in die nächste gerate oder dass ich diese Gewichtsachterbahn habe, immer wieder zu und abnehme. Die Symptomatiken sind, die Liste kann endlos sein. Aber es ist doch mittlerweile meine tiefe Überzeugung, alles hat seine Wurzeln in der Kindheit. Wir sind so wahnsinnig komplexe Menschen. Und wenn man mal verstanden hat, was Synapsen sind, also was diese Verhaltens-, diese Denk- und Gefühlsmuster bedeuten, die wir in der Kindheit nun mal alle draufgespielt bekommen haben von Eltern, die aus einer Kriegsgeneration stammen, aus zwei Weltkriegen, wenn wir anfangen zu begreifen, dass wir nur glauben, wir würden in unserem Leben Entscheidungen treffen, das ist großer Unfug. Jeder Neurowissenschaftler wird laut lachen, wenn wir das sagen. Denn wir wissen spätestens seit Freud und Jung, dass die Entscheidungen in unserem Leben unser Unterbewusstsein trifft und sonst niemand. Und es ist einfach sehr hilfreich, sich da gut auszukennen. Also ja.
Ich finde spannend, also ich gebe dir zu 1000% recht, und da muss ja die Kindheit jetzt nicht einmal per se oder wissentlich schlecht gewesen sein, gar nicht. Ja, ich finde es total spannend, dass gerade so Themen wie Trauma oder so ja oft auch weitervererbt werden. Ja. Also von unseren Großeltern, die dann vielleicht im Krieg waren oder viel früher und so weiter. Also ich bin auch davon überzeugt, dass jeder sein Pinkerl irgendwie mitbekommt.
Ja. Auf jeden Fall.
Und dann gibt's die, die hinschauen und hinschauen möchten. Und dann gibt's, ich sag's jetzt, die Zweidrittelmehrheit, glaube ich, die das auch gar nicht spürt oder gar nicht sieht, keine Ahnung. Die sie denken, wenn die so ein Gespräch hören, von was reden die eigentlich?
Bei mir also, war alles toll.
Genau. Die das aber auch gar nicht am Schirm haben möchten, glaube ich. Und das ist genauso, lerne ich auch gerade mit diesem tollen Buch von der Mel Robbins, Let Them,
ja.
Oder eine Bibel. Jeder kann so machen, wie er möchte, absolut. Dennoch empfinde ich es als wahnsinniges Privileg schon fast, dass ich eben so eine bin, die sich da sehr wohl darüber Gedanken macht. Weil ich schon glaube, und es hat viele Themen gegeben bei mir im Leben, bei mir war es halt einfach, dass mein Vater ganz jung, also ich war 12, mein Papa war 38, ist er verstorben. Meine Mama dann plötzlich mit 58, wo ich gerade schwanger war, zu meinem Kind. Und da hat mich so geprägt, wo es ganz viele Erwachsene, also ja, ich war damals auch erwachsen, ich war 32 Jahre alt, Freundinnen hauptsächlich von meiner Mama gesagt haben, na, du darfst jetzt nicht traurig sein, du trägst ein Kind in deinem Bauch, wo ich mir gedacht habe, what the fuck, ich habe meine Mama verloren. Ja. Und da schon natürlich auch gedacht habe, immer, was gebe ich da jetzt eigentlich meinem Kind mit? Und das, glaube ich, ganz gut hinbekommen habe, aber auch da zu lernen, also ich sage immer, ich hadere nicht mit meinem Schicksal, aber ich habe wirklich viele Therapiestunden, viele Alternativmethoden einfach auch in Anspruch genommen, um gut aufgestellt zu sein. Weil der Körper zeigt es dir sowieso auf, früher oder später, wurscht, ob du dann wissentlich weißt, ah, das könnte, oder eben Augen zu und durch.
Ja, und also auch da, gerade weil du das Thema Trauma ansprichst, was ja so ein bisschen mein Steckenpferd ist, auch aufgrund meiner eigenen Biografie, wenn man Traumadynamiken mal versteht und wenn man versteht, was es bedeutet, dass Menschen, die mit Traumafolgen zu tun haben, im Grunde genommen ihr komplettes Leben in einem Zustand von hohem oxidativen Stress verbringen, also chronischer Hochstress, den wir aber gar nicht wahrnehmen, weil er unser Normalzustand ist. Also wir kennen das Gefühl von Entspannung und Sicherheit gar nicht, weil wir immer hoch angespannt sind und am Abend dann völlig erschöpft ins Bett fallen, innerhalb von 3 Sekunden einschlafen und uns am nächsten Tag aber überhaupt nicht erholt fühlen. Auch das hängt dann natürlich mit Symptomatiken in der Menopause zusammen. Da bin ich fest von überzeugt. Also weil natürlich auch Cortisol und Adrenalin, Noradrenalin, es sind halt einfach alles Botenstoffe und man kann das ja nicht getrennt voneinander betrachten. Das ist ja verrückt.
Ich glaube auch, dass die Wechseljahre oder vielleicht ein gewisses Alter, wie nennen wir jetzt diese magischen 50, für viele Frauen, die sich jetzt noch nicht so viel mit dem Thema Wechseljahre beschäftigt haben, vielleicht so ein bisschen so ein Stress auch sind. Jetzt werde ich dann 50, jetzt bleibt dann die Regel aus, was kommt denn dann als nächstes? Darum finde ich das auch so eklatant wichtig, dass da mittlerweile wirklich schon sehr gute Aufklärung einfach passiert, nämlich, dass die Wechseljahre nicht erst beginnen, wenn du keine Regel mehr hast, sondern einfach der hormonelle Umbau viel früher, wo Cortisol eben auch einer der größten Gegenspieler dann von vielen ist, also im Sinne von, kann dann nur so viel ins Fitnessstudio rennen oder kann mich nur so auf meine Ernährung konzentrieren, wenn mein Cortisolspiegel einfach so ein hoher ist, dann wird es halt einfach schwierig.
Ja.
Drum, ja, einfach ja, zu sehen, und da ist, glaube ich, unsere Generation jetzt auch die richtige dafür, weil ich glaube, unsere Mütter, die waren nur so, geht mich nichts an oder ja, wird halt kommen und dann ist auch wieder vorbei. Das ist so wichtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt, weil das ja viel, 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 viel mehr ist. Alleine von den ganzen Hormonen, eben von den Symptomatiken und so weiter. Eben auch du, ja, wo du erst, sage ich mal, vor kurzem in dieses Game eingestiegen bist, wohlwissentlich dann. Gibt es eigentlich irgendwie was, Kathi, was du seither wissentlich eben irgendwie umgestellt hast oder adaptiert hast oder dann nochmal an einer Schraube gedreht hast?
Ich habe vorher so viel gemacht schon, aber ich fange gerade auch wieder, also dadurch, dass in den letzten 12 Monaten aufgrund dieser Serie von diesen größeren Live-Events einfach eher so die Seele im Fokus stand und auch das der Geist, also das Nervensystem vor allem, habe ich den Körper so ein bisschen schleifen lassen. Ich habe einen Hund, ich gehe sowieso jeden Tag locker meine 10.000 Schritte. Aber ich habe jetzt auch aus dem Bedürfnis heraus jetzt auch wieder angefangen, so ein bisschen mehr Augenmerk auf Muskulatur zu legen und auch ein bisschen Krafttraining zu machen oder auch mit dem eigenen Körpergewicht zu arbeiten. Es müssen ja nicht immer Hanteln sein. Also ein paar vernünftige Kniebeugen und Crunches sind ja auch schon mal ein guter Anfang. So, aber ansonsten hatte ich einfach aufgrund meiner Ich war jetzt im 12. Jahr in Traumatherapie, also immer wieder mit Abständen dazwischen. Also ich habe immer wieder Pausen gehabt auch, aber jetzt in der Serie, jetzt aus dem letzten Jahr, bin ich auch wieder für eine Kurzzeittherapie zu meiner Therapeutin zurückgegangen. Und ich habe aber in den Jahren davor einfach irre viel gemacht, deswegen gab es für mich jetzt nichts Grundlegendes mehr zu verändern. Ich habe mir schon ein gutes, und da ist, finde ich, auch jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, unbedingt so aufgefordert und eingeladen, dass wir lernen, und das haben einfach leider die meisten von uns nicht, dass wir lernen, ein Gefühl für unsere Bedürfnisse zu entwickeln und ein Gefühl für unseren Körper und was wir wirklich brauchen und dann Step by Step, das muss ja nicht nach einem Wochenendseminar passieren, aber dass wir uns Step by Step so einen Werkzeugkoffer, einen hochindividuellen zusammenbasteln, mit dem wir uns gut versorgen können. Also was ist die Nahrung, die mir gut tut? Sind die Getränke, die mir gut tun? Wie viel Bewegung brauche ich? Wie viel Schlaf brauche ich? Also Schlaf ist ja meine absolute Religion. Ich finde, einer der wichtigsten Parameter für die psychische und physische Gesundheit eines jeden Menschen. Und man muss sich einfach bewusst machen, dass die meisten von uns das nie gelernt haben. Weil unsere Eltern es auch nie gelernt haben, weil es einfach in der Zeit nach dem Krieg ums blanke Überleben ging. Da ging es nicht darum, was brauchst du, mein Kind, wie fühlst du dich? Sondern das war echt eine harte Zeit. Und wer sich mit Transgenerationentrauma mehr beschäftigen möchte, allein die Personalie Johanna Hara, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, die hat ein Buch geschrieben, war eine der Gedankenträgerinnen der Nazi-Ideologie, hat ein Buch geschrieben, Die deutsche Mutter und ihr Kind. Und dieses Buch hat jede junge Familie unter Adolf Hitler, ich glaube sogar geschenkt bekommen von der NSDAP. Und das ist verkauft worden bis in die 90er Jahre. Und da wird empfohlen, wie Kinder abgehärtet werden müssen. Und es steckt uns einfach in den Zellen. Das müssen wir kapieren. Das ist kein Geschwurbel, sondern das ist Fakt. Deswegen hatten wir überhaupt nicht die Chance zu lernen, was sind unsere Bedürfnisse, was brauche ich, wie viel Ruhe brauche ich, welcher Mensch tut mir gut, welches Setting tut mir gut, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich mich scheiße fühle. So, und da müssen wir echt, ich sage immer, wir müssen da einfach nochmal in die Grundschule gehen und lernen zu fühlen und lernen, unsere Bedürfnisse wahrzunehmen. Weil würde das jeder tun, dann wäre die Welt in einem anderen Zustand, da bin ich sicher.
Dieses auf sich zu hören war ja auch im Leben von vielen Frauen bisher ja auch keine Zeit. Wir sind ja eine extreme Leistungsgesellschaft, ja.
Total.
Jetzt haben wir dann die Kinder kriegen müssen, dann haben wir aber trotzdem Karriere machen müssen, dann müssten wir unbedingt auch noch die Ehefrau sein und dann und vor allen Dingen gut aussehend und man kann sie doch
und
nicht
schlank
gehen lassen. Genau. Dann was machst du mit den Kindern? Was machst du nicht mit dem Ehemann? Was und im Job machst du nur das? Drum diese Phase jetzt, also dieses auf sich hören, so wie es das du gerade gesagt hast, das konnte ich ganz lang nicht. Und da war ich ganz, ganz verzweifelt, weil mir das schon so lange gesagt wurde. Du musst halt einmal auf die hören. Und dann bin ich auch damals schon auf Meditationskissen gesessen, mit Händen auf dem Herzen, heulend, weil ich mir gedacht habe, ich fühle nichts.
Mhm.
Und mir gedacht habe, ja, für das bin ich einfach zu blöd. Also das funktioniert halt bei mir so nicht. Ich muss das anders machen. Dann bist du wieder in diesem Hamsterrad drinnen. Und jetzt auf einmal, also wie ein magischer Schalter, funktioniert das ganz anders. Ich mache Dinge, wenn man mir das vor 3, 4, 5 Jahren gesagt hätte, also ich hätte dir den Vogel gedeutet und noch so manches mehr wahrscheinlich. Dann weiß ich noch, wie ich das erste Mal mit Human Design in Berührung gekommen bin, wo da rausgekommen ist, dass ich richtige Pausen brauche, Erholung brauche, war meins, aber ich erhole mich im Adrenalin. Und habe das auch noch wahnsinnig cool gefunden zu sagen. Ja. Also ich habe so eine Reise zu mir angetreten. Das ist
wie wunderbar.
Total. Und ich glaube und hoffe, dass es tatsächlich ganz viele Frauen in den Wechseljahren so geht. Weil das ist dann schon nochmal so ein Zeitpunkt, gerade wenn man wirklich geplagt ist von Symptomen oder auch nicht, weil ich bin gar nicht so vehement geplagt von Symptomen, dass man mal innehält. Was sind dann so die Schritte, Kathi? Die 1, 2, 3, die man da vielleicht machen könnte.
Genau, es sind 3 Schritte. Und
genau,
dann hast
also
du
bitte,
alles
und dann ist alles gut.
Genau, hier, aber ihr könnt mal ein kostenloses Programm kaufen.
Ja, genau. Alle Infos in den Shownotes. Na, du weißt, was ich meine. Also, was würdest du Frauen, die sich denken, oh mein Gott, die haben so recht, aber wie starte ich denn?
Also ich glaube, der erste Schritt ist das Bewusstsein und die Anerkennung, dass es so ist. Mhm. So, also die Anerkennung, das stimmt, ich habe gar keine Ahnung, was meine Bedürfnisse sind. Ja, also und dann natürlich die Compliance, die Bereitschaft, ich will mich dem mal widmen. Woher kommt denn das eigentlich? Weil die interessante Frage ist ja, warum weiß ich nicht, was meine Bedürfnisse sind. Und dann landen wir wieder relativ schnell in unserer Kindheit. Und dann wird es interessant herauszufinden, wer in uns denn verhindert. Also wir arbeiten in der Traumaarbeit gerne mit Anteilen. Also welcher Anteil in uns schiebt sich sozusagen vor den Anteil, der sagt, ich brauche mal eine Pause. Oder der sagt, ich habe überhaupt keine Lust, heute Abend zu diesem Essen zu gehen. Ich brauche eigentlich einen Abend für mich. Okay, welcher Anteil schiebt sich dann davor, der sagt, ja, das kannst du aber nicht bringen. Oder, nee, Pause ist jetzt nicht möglich. Also wir müssen einfach verstehen, dass wir als Menschen, wir sind nicht nur einer, sondern in uns gibt es unzählige von Persönlichkeitsanteilen, die alle auf einer neurophysiologischen Ebene ein neuronales Netzwerk sind in unserem Gehirn. Irgendein Verhaltensmuster, ein Denkmuster, ein Gefühlsmuster. Und die stehen sich alle gegenseitig im Weg. Die wissen nichts voneinander. Die sorgen für eine totale innere Ambivalenz. Das ist ja auch oft was Menschen total verunsichert, wenn sie sagen, ja, ich verstehe es auch nicht. Also gestern war es so und heute ist wieder ganz anders. Und sage ich immer, ja, anderer Anteil. So, aber der andere ist nicht weg. Also es ist einfach jetzt gerade ein anderer lauter. So. Also dann herauszufinden, was in mir verbietet mir denn, Pausen zu machen? Was in mir verbietet mir denn, mich um mich zu kümmern? Und häufig ist es dann so, ohne jetzt ins Blinde zu analysieren, aber es kann alles Mögliche sein. Vielleicht waren wir parentifizierte Kinder und haben uns eher um unsere, ich habe mich als Kind zum Beispiel um meine Mutter kümmern müssen, weil die einfach psychisch total instabil war und auch psychisch total krank. Das heißt, es gab überhaupt keinen Raum in meiner Familie für mich. Also die Sonnenseite ist, dass daraus in der Regel sehr kompetente und hochfunktionelle Erwachsene entstehen, die für jedes Problem eine Lösung finden, so dass die gute Seite. Die schlechte Seite ist, dass sie sich ins Burnout reiten oder in eine Depression, weil sie einfach komplett ihr Leben lang Grenzen haben überschreiten lassen, auch wenn unsere Grenzen als Kinder nicht gewürdigt wurden. Wenn wir gar nicht gelernt haben, dass es okay ist, Grenzen zu ziehen oder zu sagen, ich möchte das nicht. Und das kann man ganz gut beobachten dann so in der Gegenwart. Ich weiß nicht, ob es solche Szenen heute noch gibt, aber ich denke dann immer oft an so Familienfeiern, wo dann so kleine 3-4-jährige Kinder sind. Und dann kommt irgend so eine schrullige Tante aus Rügen oder woher auch immer. Und dann sagt, es gibt doch der Tante Martha mal ein Küsschen. Und das Kind will das aber vielleicht nicht. ach, jetzt gibt der Tante Martha doch mal ein Küsschen. Das sind ja ganz kleine Sachen, aber die sind ja sehr aufschlussreich. Denn da fängt's ja an, dass das Kind nicht sagen darf, ich möchte aber Tante Martha kein Küsschen geben. Und warum, ist doch scheißegal, ich möchte es nicht. Punkt. So. Also deswegen gibt es natürlich auf deine Frage keine knackige Antwort. Trotzdem, um etwas Ressourcenstarkes mitzugeben, und das klingt wie ein blöder Kalenderspruch, aber es ist mittlerweile auch wissenschaftlich gut erforscht und untersucht, fangt an, jeden Tag 20 Minuten spazieren zu gehen. Nur 20 Minuten. Macht mit euch die Vereinbarung und trefft den Deal, diese 20 Minuten, die erlaube ich mir jetzt. Ich darf das. Die erlaube ich mir jetzt. Und bitte lasst das Handy zu Hause. Weil wir in diesem Akt von Spazierengehen zwar in der, also im besten Fall auch nicht durch eine Großstadt, sondern wenn es irgendwie geht, ein bisschen im Grünen. Es muss nicht der Wald sein. Viele sind im Wald auch gestresst von Insekten und so. Also versucht, irgendein Setting zu finden. Und man weiß mittlerweile, dass wir schon nach 10 Minuten Dopamin ausschütten, wenn wir spazieren gehen. Nach 20 Minuten ist die Produktion am höchsten. Spazierengehen ist eine wunderbare Möglichkeit, in Stille zu reflektieren, aber ohne die Stille als unangenehm zu empfinden. Auch das ist für Menschen mit Traumafolgen unheimlich schwierig, Stichwort Meditation, die auf ein Kissen zu pflanzen und zu sagen, so, und jetzt halt mal aus, was bei dir im Kopf los ist. Gar nicht cool so für die meisten. Das wäre wirklich so mein Lifehack Nummer 1. Fangt an, setzt euch hin und schreibt einen Vertrag. Ich, Susanne Müller, treffe hiermit die Vereinbarung mit mir, Susanne Müller, dass ich ab sofort jeden Tag, no matter what, zumindest mal 20 Minuten spazieren gehe.
Ich starte tatsächlich so in meinen Tag.
Ja, super.
Auch weil ich herausgefunden habe, dass ich eben ganz viel Zeit für mich in der Früh brauche. Und das ist mit Familie schwierig.
Ja.
Und ich stehe halt einfach wahnsinnig zeitig auf und gehe dann als erstes einmal spazieren und danach entscheide ich dann, gefällt es mir jetzt nur Yoga, mache ich nur Meditation, mache ich beides, wie auch immer. Ja.
Super.
Und es ist ein totaler Gamechanger. Und beim Spazieren wirklich so wichtig, weil ich gehe dann manchmal auch am Nachmittag, abends, wie auch immer. Unfassbar, wie viele Leute, und bei mir in der Nähe ist es sehr schön zum Spazieren, die mit dem Handy vor der Nase spazieren gehen. Also das ist echt traurig. Also drum zum Thema Kindheit und so weiter, ich möchte gar nicht wissen, was da alles noch auf uns zukommt mit den Kleinkindern, die am Handy groß werden. Also die zuerst wischen als andere. Aber das ist ein anderes Thema, ein anderes Riesenfass. Ganz kurz noch, was mir in den Sinn gekommen ist, wie du jetzt gesprochen hast, Kathi, Glaubenssätze ist ja auch so etwas. Das kann ich nicht. So bin ich halt nicht. Auch weil das so antrainiert ist. Also ich hoffe, das nur in einem Nebensatz zu erwähnen, Tante Marthas wird es immer geben. Ich hoffe, es gibt mittlerweile kaum noch Eltern, die Kinder immer noch zu irgendwelche Bussis oder was auch immer zwingen, wenn sie das nicht möchten. Aber das Thema Glaubenssätze ist ja extrem stark, wo die einfachsten Dinge oder wo man gar nicht glaubt, dass das ein Glaubenssatz ist, wie die einen hindern und lähmen können, oder?
Ja, also wir haben ja vorhin kurz das Unterbewusstsein mal besucht und da sitzt es halt, ne? Und klar, es gibt Glaubenssätze, die sind, und das ist ja auch das Tückische an Glaubenssätzen, die sind uns einfach so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir sie gar nicht enttarnen. Ich habe zum Beispiel heute Morgen in der Kaffeemaschine gestanden und jetzt kommt natürlich mit den Wechseljahren noch das Thema mit den Augen dazu. Und dann dachte ich so, meine Augen werden immer schlechter. Und dann habe ich gesagt, stopp. Hör auf, das zu denken. Hör auf zu denken, meine Augen werden immer schlechter. Weil das ist die Botschaft, die du deinem Körper sendest. Also werden deine Augen immer schlechter. Also hör auf damit. So, aber das sind natürlich jetzt ganz kleine Sachen. Wenn wir richtig über tiefe Kindheitswunden sprechen und die haben häufig mit Scham und Schuld zu tun und mit einer ganz, ganz tiefen Selbstwertverletzung, von der ich wahrscheinlich auch alle Menschen auf die eine oder andere Art und Weise betroffen sind, dann sind es richtig tief verankerte Glaubenssysteme in uns und tiefe innere Überzeugungen. Und ich sehe das oft auf Social Media, wenn Menschen anderen Menschen sagen, du bist genug, so. Diese Überzeugung, nicht genug zu sein, das ist eine so tiefe Wunde, die heilen wir nicht, indem wir uns versuchen einzureden, doch, ich bin genug. So. Und auch da kommen wir leider um diesen Deep Dive nicht drum rum, weil das bedeutet, uns der Verletzung zuzuwenden. Also wir können nicht auf einer intellektuellen oder kognitiven Ebene, indem wir uns einreden, genug zu sein, die Verletzung der Vergangenheit versorgen. So, da fehlt die emotionale Komponente. Denn ein Kind, das in sich die tiefe Überzeugung entwickelt hat, nicht genug zu sein oder nicht liebenswert zu sein oder nicht wichtig zu sein, ist durch einen tiefen emotionalen Schmerz gegangen. Und mit diesem Schmerz gilt es, wieder in kleinen, vorsichtigen Schritten in Kontakt zu kommen, damit sich diese Erfahrung integrieren kann und das Gehirn sie an dieser Stelle zu einem Abschluss bringen kann.
Also diese vielen Instagram, wie soll ich es nennen, Impulse, die da einem oft geschickt werden, wo ich mir denke, okay, eh voll nett, aber wenn man nicht selber den Weg gegangen ist oder wenn man nicht selber... Also ich arbeite ja auch seit rund 3 Jahren mittlerweile an mir, dann versteht man das ja gar nicht. Dann ist das kurz, ja, okay, ich bin genug, alles easy. Aber ist halt unsere Welt und unser Zahn der Zeit mit viel Fluch, mit viel Segen natürlich auch, eben so wie es ich betreibe, Wechseljahre, Wissensvermittlung, funktioniert ja jetzt einmal nur so für mich als Nobody unter Anführungszeichen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Aber da brauchst du halt auch schon das richtige Setting auch, um das alles richtig auch annehmen zu können. Kathi, ich konnte ewig mit dir quatschen. Es ist so spannend. Ich glaube, meine Stimme verabschiedet sich jetzt dann endgültig.
Du Arme. Ja, dann sorge gut für dich. Siehst du, du kannst ein glänzendes Beispiel sein.
Genau, das werde ich machen. Darf ich dir abschließend um eine Message für meine Hörerinnen, eine Wechseljahre-Message, wenn man so nennen will, bitten?
Ich glaube, unsere beste Zeit beginnt jetzt. Und wir haben es in der Hand, das zu gestalten. Wir gestalten unser Leben und fangt klein an, seid euch selbst gegenüber mal neugierig. Versucht euch selbst gegenüber eine neugierige Haltung einzunehmen. Und versucht, den Menschen, der ihr seid, besser kennenzulernen und besser zu verstehen. Weil, und das ist wirklich meine tiefe Überzeugung, wenn wir die Welt verstehen wollen, wenn wir andere Menschen verstehen wollen, wenn wir das Universum verstehen wollen, müssen wir zuerst uns selbst verstehen. Und es ist eine spannende, ewige, großartige, magische Reise.
Wir haben zuerst so drüber gewitzelt, aber man kann ja tatsächlich auch mit dir arbeiten. Ja. Diese Info möchte ich nicht vorenthalten. Infos dazu natürlich in den Shownotes, auch zu deinem wunderbaren Podcast. Ganz fette Empfehlung dafür, horcht unbedingt rein. Liebe Kathi, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir, liebe Daniela, dass ich mit dir sprechen durfte und freue mich, dass wir verbunden sind. Tschüss. Gute Besserung.
Meno Mio erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen und Experten-Talks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Meno Mio-Community, also gerne auch mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest einmal mit mir reden, dann melde dich gerne unter daniela@menomio.at. Außerdem, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke. Und bitte bewerte Meno Mio auch mit Sternen, das hilft mir und dem Thema Wechseljahre in der Sichtbarkeit. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter @menomio_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomio.at, wo du dich übrigens auch zu meinem monatlichen Newsletter anmelden kannst. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.